Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem 1. Januar 2026. Und wir setzen unsere Reihe, die wir im letzten Jahr begonnen haben, nämlich Was ist konservativ, heute fort. Neujahr ist ja der Moment für Vorsätze, Prognosen und große Versprechen. Für Konservative gilt dabei oft der Verdacht, die blicken eigentlich lieber zurück als nach vorne. Aber stimmt das wirklich? Oder braucht Zukunft gerade Menschen, die wissen, woher sie kommen und warum nicht alles zur Disposition steht? Was bedeutet konservativ sein auch im Jahr 2026? Welche Themen, welche Konflikte und welche Chancen zeichnen sich da ab? Darüber spreche ich jetzt mit Herrn Fenske, Leiter der Bibliothek des Konservatismus, einem Ort, an dem Vergangenheit gesammelt wird, um Zukunft denkbar zu machen. Schönen guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag aus Berlin.
Herr Fenske, gleich zu Beginn provokant gefragt, hat der Konservatismus überhaupt ein Zukunftsversprechen oder lebt er eigentlich eher vom Rückblick?
Ja, der Konservatismus bleibt insofern immer aktuell und hat insofern immer eine Zukunft, als er nach Überzeugung der Konservativen ja in der Lage und imstande ist, die Grundfesten des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu definieren und zu beschreiben, die auch in Zukunft und im Jahr 2026 erforderlich sein werden. Das heißt, Konservatismus ist eigentlich kein Rückblick in die Vergangenheit um ihrer selbst willen, sondern ein Rückgriff auf die Vergangenheit, um die Zukunft zu gestalten und zu sichern.
In der Bibliothek des Konservatismus wird genau das ja getan. Da wird bewahrt, gesammelt und erinnert. Warum ist ausgerechnet eine Bibliothek bzw. ein Archiv ein Ort, an dem Zukunft vorbereitet werden kann?
Wir sind ja eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Das heißt, zu uns kommen Leute, die wissenschaftlich über Themen des Konservatismus arbeiten. Und ja, die das tun, die haben dann, so hoffen wir, und davon gehen wir aus, natürlich auch eine gewisse multiplikatorische Wirkung. Sei es nun, wenn hier Diplomarbeiten geschrieben werden, Doktorarbeiten oder Gelehrte sich hier auf ihre Lehrveranstaltung vorbereiten, dann sind das doch immer Inhalte, die dann auch weiter Verbreitung finden. Und ja, das ist die Aufgabe letztlich von Bibliotheken, von wissenschaftlichen Bibliotheken, Medien, in unserem Fall also Bücher bereitzustellen, die der Vermehrung des Wissens dienen.
Blicken wir mal ganz konkret nach vorne. Welche gesellschaftlichen Fragen werden Ihrer Meinung nach 2026 für Konservative ganz besonders entscheidend sein?
Ach ja, wo anfangen und wo aufhören? Ich denke, die Konservativen selbst stehen auf der Probe, weil der klassische Konservatismus natürlich von Voraussetzungen lebt, die heute teilweise gar nicht mehr vorhanden sind. Ich sage mal, der Konservatismus, der sich im Gegenüber etwa zur Aufklärung und der Französischen Revolution formuliert hat, der hat ja etwa einen deutlich transzendenten Hintergrund, auch als einen Gottesbezug. Der fehlt uns Heutigen, der fehlt auch uns heutigen Konservativen oft. Und er hatte, das war eine zweite Stütze stets im Denken, natürlich auch immer einen positiven Vaterlandsbezug, einen positiven Bezug zur eigenen Nation. Auch dieser Bezug ist unter Konservativen oder wenn wir es anders fassen wollen, unter Rechten, sicherlich so heute nicht mehr eindeutig gegeben. Ja, sodass sich Menschen, Intellektuelle, die zu diesem Lager gehören, dann die Frage stellen müssen, in welche Richtung soll es gehen? Also ganz beispielhaft ist es ja ein Topos unter Konservativen, dass sie von einem eher skeptischen, pessimistischen Menschenbild ausgehen, das ein Stück weit kompensiert wird durch Institutionen, die den Menschen und einer Gesellschaft das Zusammenleben ermöglichen. Wenn Sie nur als Konservativer sehen, dass diese Instituten sich selbst in Frage stellen und ja, dadurch wenig attraktiv sind, ob das nun die Bundeswehr ist, ob das Gerichte sind beispielsweise, ob das von mir aus auch ein Bundesamt für Verfassungsschutz ist, ob das in einem ganz anderen Bereich die Kirchen sind. Also Institutionen, die eigentlich sozusagen den Menschen in seinen alltäglichen Vollzügen entlasten sollten, aber eigentlich selbst mehr und mehr fragwürdig werden, dann steht die Frage im Raum, worauf sich Konservative in Zukunft berufen können. Wir haben ja mittlerweile sogar Überlegungen, ja, kann man überhaupt noch den Wehrdienst bejahen? Könnte man noch zur Bundeswehr gehen, um Deutschland zu verteidigen? Dann gibt es also aus dem rechten Milieu auch Stimmen, die sagen, nein, dieses Deutschland nicht mehr. Also ich denke, der Konservative war immer so gestellt und bleibt, denke ich, auch aufgefordert, durch die Symptome der Gegenwart hindurch das Eigentliche, wenn Sie so wollen, den metaphysischen Kern dessen zu erfassen, was er da vertritt. Ich sage mal, trotz woker Kirchen den Gottesbezug nicht aufzugeben, trotz höchst fragwürdiger Regierungen und beschädigte Institutionen, den Staat dahinterliegend immer noch als solchen zu erkennen und zu bejahen. Ich denke, ohne das wird es Konservatismus nicht geben. Und ich denke, das wird die Herausforderung nicht nur im neuen Jahr, sondern auch in der näheren Zukunft werden, dass der Konservative sich darauf besinnen muss, was will er? Denn nur in der Negation zu verharren, das wird nicht zum Erfolg führen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja, wenn wir schon bei diesen Labeln bleiben, für den Rechten oder für den Linken viel einfacher, etwas Tolles oder etwas Kritikwürdiges oder Ablehnendes zu finden, aber diesen Kern, den Sie angesprochen haben, dahinter zu sehen, das ist ja viel, viel schwieriger teilweise bei all dem furchtbaren Nebel und bei all den Verwirrungen, die in dieser politischen Show gerade auch gezeigt werden. Und dementsprechend ist es für den Konservativen auch eine geistige und moralische viel größere Anstrengung als für andere politische Strömungen gerade.
Ganz definitiv. Also wenn Sie, sage ich mal, jetzt ein bisschen salopp und ungeschützt dem Mainstream angehören, schwimmen Sie einfach mit und bejahen mehr oder weniger alles, was so gerade passiert. Wenn Sie, wie ich eben schon versuchte anzudeuten, als Konservativer das verteidigen und vertreten wollen, was eigentlich im Augenblick gar nicht sichtbar, gar nicht greifbar ist, sondern sozusagen auf einer dahinterliegenden Ebene liegt, dann ist das natürlich eine größere intellektuelle Kraftanstrengung und bedarf auch größere Überzeugungsarbeit im politischen Alltagsdiskurs, gerade mit Leuten, die rechtem Denken nahestehen, die dann sagen, ja, was soll ich denn noch mit all dem, das liegt doch alles zu Bruch, und die dann sich am Ende noch eine Revolution oder einen Systemwechsel herbeiwünschen, weil sie gar nicht sehen, wo das, was vorfindlich ist, überhaupt noch repariert werden kann.
Aber woraus speist sich dieses Gefühl, diesen Kern noch zu erkennen? Denn da muss man dann ja schon den Kritikern der Wokeness oder Kritikern des Mainstream recht geben, wenn man sagt, das wird eigentlich alles gekappt.
Und hier sind wir wieder bei Ihrer Eingangsfrage von der Notwendigkeit einer Bibliothek, die sich genau mit dem Begriff des Konservatismus und der Sache des Konservatismus befasst. Die Schätze liegen tatsächlich in der Literatur, im Geschriebenen verborgen. Sie müssen sich schon, das muss man dann von einem Konservativen, der irgendwo, sage ich mal, einen intellektuellen Anspruch hat, dann schon erwarten, dass er sich wieder den Quellen zuwendet, den Zeugnissen konservativen Denkens durch die letzten zwei Jahrhunderte durch und sozusagen sich daraus zurüsten lässt und auch ausrichten lässt auf das, was auch heute und in Zukunft gefordert ist. Das kann man in der Tat nicht aus der bloßen Gegenwart oder aus der Zeitungslektüre nehmen, sondern das erfordert in der Tat, dass sie hinabsteigen in die Archive zu den Quellen, um die wieder neu ans Licht zu bringen. Ohne denen wird es in der Tat nicht gehen. Ja.
Jetzt muss ich mal ganz altklug daherkommen und sagen, auch junge Leute können natürlich konservativ sein, aber ob die in die Archive oder in die Quellen oder in die Bücher einsteigen, das steht natürlich gerade auch, wenn man die aktuellen Debatten und Social Media und so weiter ansieht, auf einem ganz anderen Blatt. Gibt es von Ihrer Seite aus Bestrebungen, auch sozialmedial konservative Inhalte aufzubereiten?
Ich will das Stichwort Jugend aufgreifen, das Sie gerade angesprochen haben. Also Sie sprechen hier mit mir kurz nach Abschluss des mittlerweile sechsten jungkonservativen Seminars. Wir veranstalten also als Bibliothek dreimal im Jahr Wochenendseminare, wo wir Entschlüsseltexte konservativen Denkens einführen. Und das letzte Seminar liegt noch gar nicht so lange zurück. Wir haben immer so zwischen 30 und 40 Bewerber auf 20 Plätze, können und müssen auch auswählen anhand von Bewerbungsschreiben. Und da kommen sehr patente Schüler, Studenten, Jungakademiker, also ein breites Spektrum an begabten Leuten, die tatsächlich an konservativer Theoriebildung interessiert sind. Also man soll sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass Konservatismus nur für die ältere Generation sei oder dass die Jugend nur radikalisierten, populistischen Stimmen nachlaufen würde. Wir erleben genau das Gegenteil, dass tatsächlich Interesse an einer vertieften Kenntnis und Wahrnehmung eben dieser alten Texte, teilweise alten, teilweise auch jüngeren Texte, gegeben ist. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und die Arbeit mit den jungen Leuten macht viel Freude. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, vielleicht kommt es ja dann doch dazu, irgendwann mal, dass konservative Inhalte wieder viral gehen. Ja? Oder vielleicht ist aber in dem Moment, wo es viral geht, dann auch nicht mehr konservativ, oder?
Das ist in der Tat ein Problem, eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Also wir sind, wie ich schon sagte, eine kleine Mannschaft nur. Da kann alles mal nur Zug um Zug geleistet werden. Wir nähern uns auch den Social Media immer weiter an und versuchen, das präsent zu halten. Aber natürlich, ein Mindestwiderspruch zwischen konservativen Inhalten und einer, ich sag mal, auf Schnelligkeit, auf kurz geschnittene Wahrnehmung und so weiter getrimmten Darstellung, also diesen Widerspruch, die wird man letztendlich nicht auflösen können. An irgendeiner Seite, an irgendeinem Ende des Seils muss man dann Abstriche machen. Das ist gar keine Frage.
Jetzt kommen wir vielleicht doch nochmal zu einer kleinen Achillesferse oder zu einer Hopp- oder Top-Frage. Denn man fragt sich ja schon, bei all dem, was sich in den letzten Jahren von konservativer Seite getan hat, oder ich subsumiere das jetzt mal etwas abstrakter unter Anti-Voker-Seite, ja, oder nicht-linker Seite, muss man sich dennoch darüber im Klaren sein, dass irgendwie die Durchschlagskraft fehlt. Also was fehlt dem Konservatismus Ihrer Meinung nach heute mehr? Die politische Macht oder die geistige Klarheit, was man ist, was man erreichen will?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Die politischen Akteure, die anti-Vogue agieren und sich da politisch und parlamentarisch engagieren, die wissen, so ist unsere Beobachtung jedenfalls, die wissen mitunter gar nicht, aus welchem geistesgeschichtlichen Lager, aus welchem Milieu sie eigentlich kommen, wo sie sozusagen auch ja, nachlesen könnten, wo sie Zurüstung empfangen könnten für ihr eigenes Denken und für Strategie. Das sind oft Leute, die wirklich ehrlich bemüht sind, aber tatsächlich ja, sehr pragmatisch an alle Dinge herangehen. Diese Beobachtung machen wir tatsächlich und auf der anderen Seite muss natürlich der Konservatismus dann auch in der Lage sein, solchen Leuten, soweit sie sich dann für Theorie interessieren, auch entsprechende Auskünfte zu geben. Das ist gar keine Frage.
Abschließend würde es mich interessieren, wenn Sie jetzt zum Jahresbeginn eine konservative Leitidee für 2026 quasi als Parole ausgeben müssten, formulieren müssten, was wäre das?
Ich greife gerne auf einen Autor zurück, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiern würde, Arthur Möller van den Broek. Und der hat einmal gesagt, konservativ ist Dinge zu schaffen, die zu erhalten sich lohnt. Das knüpft an das an, was wir vorhin sagten. Man kann nicht einfach aus der Tür treten und gucken, was ist denn von dem erhaltenswert, was ich hier um mich herum sehe. Sondern man muss tatsächlich diese Dinge wieder schaffen. Man muss sich belesen, was gab es einmal. Man muss sich wieder einfügen in Traditionsbestände, in Kulturbestände, sich diese selbst erst einmal wieder aneignen. Denn auch Konservative sind Kinder ihrer Zeit. Und dann in einem weiteren Schritt kann man das nach außen wieder vertreten. Aber ohne diesen Umweg, fürchte ich, wird es auch 2026 nicht gehen.
Jetzt ist der Konservative natürlich in einem gewissen Dilemma. Vor allem, weil viele Konservative natürlich in Vereinen sind und sich organisiert haben. In Schützenvereinen, in Karnevalsvereinen, beim Roten Kreuz und so weiter und so fort. Auch die wurden teilweise schon ordentlich von der Wokeness durchzogen. Und wenn man sich jetzt aber einfach von diesen Vereinen abwendet und sagt, macht euer Zeug alleine, das kann es ja quasi dann irgendwie auch nicht sein, weil damit entwurzelt man sich ja irgendwie auch vom Kern der Gesellschaft so ein bisschen, oder?
Es ist eine Gratwanderung. Also ich kenne auch aus eigenem Erleben Fälle, wo es um Anschluss an Verbände, Vereinigungen altehrwürdiger Art ging, was dann am Ende scheiterte aus Gründen der Wokeness. Man muss sich entscheiden. Also gehe ich in solche Vereinigungen, Verbände und was immer es da gibt und versuche im Anschluss an das, was ich vorhin sagte, sozusagen durch die Symptome hinweg das eigentliche, den traditionsreichen Kern sozusagen nochmal neu aufzunehmen und weiterzuführen. Oder, und solche Fälle mag es geben, muss ich zu dem Schluss kommen, das ist hier und heute in der Konstellation, die ich vorfinde, nicht möglich. Und dann muss man gucken, ob man eventuell in letzter Konsequenz auch versucht, Tradition neu zu begründen. Also sage ich mal, die Ausgründung von Tradition ist sicherlich nicht optimal. Es ist immer ideal, wenn letztlich Inhalt und Verpackungen zusammengehören. Aber ich sage mal, wenn die Institution, die betreffende, so stark beschädigt ist, dass man eigentlich keine Möglichkeit mehr sieht, da aufbauend zu wirken, weil es von allen Seiten Widerstand gibt, dann kann es auch sinnvoll sein, Traditionen neu zu begründen. Ja, das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Ist sicherlich nicht immer befriedigend, aber wir leben nun mal in Zeiten, wo es darum nicht geht.
Konservativ sein heißt also nicht auf gestern zu setzen, sondern wach zu sein. Und man setzt darauf, dass Zukunft ohne Gedächtnis nicht funktioniert. Und dieses Gedächtnis liegt in den Regalen und teilweise in den Archiven von der Bibliothek des Konservatismus. Mit dem Bibliotheksleiter Wolfgang Fenske sprach ich über das Thema Was ist konservativ in unserer Weihnachts-Neujahrsreihe. Herr Fenske, herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
Ich danke Ihnen.